Fliegenklatschen sind ein geniales Material, mit dem du viele lustige Spiele gestalten kannst. Dass du sie auch nutzen kannst, um die visuelle Wahrnehmung zu fördern, zeigen wir dir mit ein paar konkreten Spielvorschlägen und passendem Theorie-Input in dieser Podcast-Folge. Wir sind Julia Bauschke und Sabine Hanstein, zwei der Autorinnen des Förderprogramms Piratenreise. Wir sind überzeugt davon, dass eine gute Vorbereitung auf die Schule nicht am Tisch und auf dem Papier stattfinden, sondern an der natürlichen Neugier der Kinder und ihrer Spiel- und Bewegungsfreude ansetzen sollte. In unserem Podcast dreht sich darum alles um ein bewegtes Lernen. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer neuen Piratenreise-Podcast-Folge. Und wir wollen uns heute mal mit dem Material Fliegenklatschen auf der einen Seite auseinandersetzen und schauen, wie man Fliegenklatschen nutzen kann, um die visuelle Wahrnehmung zu fördern. Ich liebe ja das Material Fliegenklatschen. Wir haben auf jeden Fall einige in der Praxis. Wir brauchen sie ja auch für die Piratenreise. Wir nutzen sie aber auch immer mal wieder für therapeutische Angebote, also für Spiele einfach mit den Kindern. Und die haben einfach einen mega Aufforderungscharakter. Also auch wenn Erwachsene die in der Hand haben, ist meine Erfahrung zumindest, dass sie es nicht lassen können, irgendwie mit den Dingern rumzuwedeln oder irgendwie durch die Gegend zu laufen damit oder an die Wand zu klatschen. Und ich fand es eigentlich eine ganz coole Idee, dass wir dieses Material jetzt gewählt haben, um uns dem Thema visuelle Wahrnehmung zu widmen und eben auch zu zeigen, wie kann man denn eben mit diesem Material die visuelle Wahrnehmung fördern. Das ist ein Riesenfeld, Sabine, stimmt's, die visuelle Wahrnehmung? Und wir können uns auch heute sicherlich nicht alles anschauen, was die visuelle Wahrnehmung so beinhaltet, aber wir wollen uns ein paar Teilbereiche angucken. Erzähl mal.
Ganz genau. Also visuelle Wahrnehmung ist ja wirklich ein breites Feld und es lohnt sich, finde ich, immer erstmal zu überlegen, wofür ist sie denn eigentlich wichtig? Ja, also in der Schule liegt es eigentlich total auf der Hand, also im Leben ja generell. Ne? Wir sind ziemlich augenzentrierte Lebewesen. Ja, also das Auge ist quasi für uns ganz entscheidend, das Sehen als Fähigkeit. Aber gerade mit Blick auf die Schule, weil es bei uns im Podcast ja natürlich immer um Basisfähigkeiten für die Schule geht, ist natürlich die visuelle Wahrnehmung wirklich besonders wichtig, denn in der Schule müssen wir vieles mit den Augen ja erledigen. Ja, wir müssen an die Tafel sehen, wir müssen was ins Heft abschreiben, wir haben Buchstaben und Zahlen, die ja visuelle Symbole sind, die wir erstmal wahrnehmen müssen und ja verarbeiten müssen. Und in der Mathematik natürlich ist die visuelle Wahrnehmung auch ganz entscheidend, wenn wir Mengen erfassen, wenn wir Größen oder Längen zum Beispiel vergleichen oder wenn wir was ordnen. Ja, also für all das ist die visuelle Wahrnehmung eine ganz wichtige Grundlage. Ohne die würde es gar nicht so gut gehen. Und ich finde in dem Zusammenhang nochmal total wichtig, sich nochmal bewusst zu machen, dass wir eigentlich bei allen Wahrnehmungsbereichen und so natürlich auch bei der visuellen Wahrnehmung immer eigentlich zwei Seiten haben, nämlich einerseits die organische Seite, ja, also wir haben in Bezug auf das Sehen das Organ Auge, ja, oder die Augen. Und eben auf der anderen Seite die Verarbeitungsseite. Ja, also die organische Seite, da geht es erstmal nur darum, dass die optischen Reize durch das Auge eben aufgenommen werden. Ja, aber verarbeitet werden diese Reize ja im Gehirn. Und nur wenn beide Seiten gut funktionieren, kann dann das Kind wirklich sehen. Ja,
ja, und ich glaube, das ist oft auch das Thema, Sabine, dass oft eher auf die organische Seite geguckt wird. Ne? Also dass
ganz
wenn
genau
auffallen, okay, das Kind sieht das und das nicht richtig oder es hat Schwierigkeiten irgendwie Mengen gemeinsam zu erfassen, also Mengen zu erfassen oder was auch immer oder einen Gegenstand zu finden, dann kommt man ja oft eher auf die Idee, okay, wir müssen mal zum Augenarzt und schauen, ob irgendwie das Kind kurz- oder weitsichtig ist, ne? Ob das was mit dem Auge nicht stimmt. Aber eigentlich kann es ja auch noch was anderes sein.
Auf jeden Fall. Es kann eben auch sein, dass die Verarbeitung nicht gut funktioniert, dass ein Kind eigentlich sozusagen gut sieht, aber eben nicht erkennt. Also das sind eben die unterschiedlichen Aspekte dabei. Trotzdem, lass uns einmal ganz kurz auf die organische Seite schauen, Julia, weil die ja schon auch interessant ist. Und ich vermute mal, das ist jetzt für dich als Hörerin oder Hörer auch das, was dir noch am vertrautesten ist. Über das Auge hast du bestimmt im Biologieunterricht so einiges gelernt. Ja, weißt noch so ein bisschen, wie das aufgebaut ist, dass da die Linse gibt, die das Licht bündelt. Ja, genau so, dass der Brennpunkt eben dieses gebündelten Lichts auf der Netzhaut landet. Und die Netzhaut wiederum, ja, die ist eben versehen mit Sinneszellen, die diese Informationen dann weitergeben über den Sehnerv, ja. Und mit der Linse, das ist ganz spannend, die ist ja flexibel, so auf eine gewisse Weise, ja, also die kann eben gekrümmt werden, ist an so Fasern aufgehängt, die dafür sorgen, dass sie auch gekrümmt werden kann. Das ist übrigens das, was dann mit zunehmendem Alter immer schlechter geht, ja. Es gibt ja so eine Altersweitsichtigkeit, dass ja einfach die Linse irgendwann nicht mehr so flexibel ist. Auch diese Fasern, Zonulafasern werden die genannt, ja, irgendwann so ein bisschen erschlaffen, wie so einiges im Körper. Ja, mit zunehmendem Alter ja auch Muskeln ja ein bisschen schlaffer werden und so ist das im Auge auch. Und ja, dementsprechend entwickeln die meisten Menschen dann auch so eine Altersweitsichtigkeit. Genau, aber was ich eigentlich erzählen wollte, war, dass eben der Brennpunkt auf der Netzhaut, dass der direkt auf der Netzhaut ist, das ist ganz entscheidend. Und bei Kurzsichtigkeit beispielsweise ist das eben nicht so. Da liegt der Brennpunkt, also der Punkt des gebündelten Lichts, eben nicht auf der Netzhaut, sondern er liegt davor. Und zwar deshalb, weil der Augapfel zu sehr in die Länge gewachsen ist. Und dafür kann es einerseits so eine genetische Veranlagung geben, ja, also es oft so, dass wenn jemand in der Familie oder vermehrt Kurzsichtigkeit auftritt, dass dann auch die Kinder und Enkel dann auch kurzsichtig sind. Aber es gibt auch noch andere Einflüsse, die total wichtig sind, nämlich einerseits der Einfluss von dem Botenstoff Dopamin. Der wird unter natürlichem Lichteinfluss gebildet, also Tageslicht, ja. Und der bremst das Längenwachstum, weil unser Auge wächst ja eine gewisse Zeit, ja, quasi wächst das Auge noch, der Augapfel. So mit 14 ungefähr ist es abgeschlossen. Und natürlicher Lichteinfluss sorgt dafür eben, dass viel Dopamin gebildet wird und das bremst dieses Längenwachstum. Das heißt also, das finde ich wirklich ganz, ganz wichtig, mal auch zu benennen, das wollte ich unbedingt heute machen in der Folge, dass Tageslicht total wichtig ist als ja sozusagen präventiver Faktor, könnte man sagen, ja, um einer Kurzsichtigkeit so ein bisschen entgegenzuwirken, ja. Also sicher, es gibt diese genetische Disposition, aber nicht alle, die haben, entwickeln auch eine Kurzsichtigkeit. Darum also ganz, ganz wichtig, dass Kinder so viel wie möglich Zeit draußen verbringen. Und das haben auch Wissenschaftler wirklich erforscht. Ich habe mal gelesen, ich habe es noch im Kopf, dass das Augenwachstum von Sechsjährigen sich schon wirklich deutlich messbar verlangsamt, wenn die Kinder täglich nur eine Stunde länger als üblich im Freien verbringen. Ja, also darum nochmal die Aufforderung, ja, wirklich viel rauszugehen,
Ja,
mit den
vor allem, wenn
Kindern
man sich die
rauszugehen.
Realität heute mal
Ja.
anschaut, ne? Also die, was junge Menschen, also und Kinder oder auch junge Teenager, was die einfach zu Hause verbringen, in ihrem stillen Kämmerlein vorm Smartphone oder vorm Tablet sitzen und nun überhaupt nicht in die Weite schauen und überhaupt kein Tag oder sehr wenig Tageslicht abbekommen. Das ist ja wirklich besorgniserregend, ne?
Genau, und du hast gerade noch was Zweites Wichtiges angesprochen, in die Weite schauen. Das ist nämlich auch noch ein Faktor, den man eigentlich noch mit berücksichtigen muss, neben der genetischen Veranlagung sozusagen und dem Tageslicht. Auch dieses häufige Nahsehen wird das genannt. Also wenn wir häufig auf kurze Distanz sehen, eben zum Beispiel auf dem Smartphone oder mit irgendeinem Spielgerät, ja, oder eben auch lesend, ja, das durchaus auch. Also wenn wir sehr, sehr viel nahsehen, dann ja, hat unser Auge sozusagen nicht so sehr dieses Training. Und hat nicht immer wieder diesen Wechsel zwischen, die Linse muss gekrümmt werden auf eine Ferneinstellung oder auf eine Naheinstellung. Und das ist besonders in den Städten natürlich auch ein Problem. Da haben wir generell ja wenig Weite und unser Blick stößt ständig an der nächsten Häuserwand. Aber grundsätzlich ist das größte Problem natürlich das wirklich drin sein, weil da haben wir wirklich deutlich kürzere Distanzen. Und ja, gerade diese kurzen Distanzen, die tragen eben tatsächlich auch dazu bei, oder können dazu beitragen, dass eben eine Kurzsichtigkeit entwickelt wird. Also eigentlich sind es tatsächlich drei Faktoren, ne? Einmal diese genetische Veranlagung, dann das Tageslicht und das häufige Nahsehen, das eben ungünstig sich auswirkt. Darum rausgehen, ja,
Ja.
wirklich Tageslicht tanken und in die Weite schauen immer wieder. Und das kann man wirklich auch, auch etablieren, ne? Also es das heißt wirklich, dass so ein Augentraining auch helfen würde, wenn man, also jetzt auch für dich als erwachsene Person, der oder die du das jetzt hier hörst, ja. Also wenn du eine Zeit lang auf kurze Distanz geschaut hast, heißt das eigentlich immer, sollte man danach wenigstens eine Minute den Blick in die Weite richten, ja. Also aus dem Fenster raus und wirklich das Auge ein bisschen entlasten. Das nennt man Augenhygiene. Finde ich auch
Ja, ich
ganz
erwische mich
interessant.
gerade, wie ich vom Laptop hochgucke und versuche aus dem Fenster zu schauen und mich ärgere, dass die Gardine davor ist. Ich
Ja.
kann nicht so weit gucken.
Genau, ich habe jetzt tatsächlich, habe mir gerade einen neuen Arbeitsplatz zu Hause eingerichtet und den habe ich bewusst ans Fenster gestellt, damit ich, wenn ich dann irgendwie gerade hier vom Computer sitze und einen neuen Blogartikel tippe, dass ich immer mal wieder nach draußen schauen kann, ne, über die
Ja.
Häuser hinweg. Ich habe zum Glück, ich wohne halt oben. Kann dann irgendwie in den Himmel schauen, aber generell ist natürlich noch viel besser, ne, raus aufs Feld, also alle, die ein bisschen draußen leben, ja, ist wirklich wichtig, gerade mit den Kindern, wenn ihr Möglichkeiten habt, Ausflüge zu machen in der Kita, ne, dann wirklich raus irgendwo dahin, wo ein bisschen Weite möglich ist. Das ist auf jeden Fall eine tolle Förderung. Gut, aber wir wollten jetzt gar nicht so sehr über die organische Seite reden, sondern eigentlich mehr auf die Verarbeitung gucken, weil das ist ja gerade die Seite der visuellen Wahrnehmung, die wir oft eben gerade nicht so auf dem Schirm haben, wie Julia gerade schon eingangs gesagt hat. Und wir dachten, wir picken uns einfach mal so drei Teilfähigkeiten, es gibt noch deutlich mehr, aber drei Teilfähigkeiten der visuellen Wahrnehmung raus und schauen mal einmal, wofür die wichtig sind, was die eigentlich beinhalten und eben vor allem, wie man sie mit Fliegenklatschen fördern kann. Denn Julia, ich stimme dir total zu, Fliegenklatschen sind einfach ein unglaublich tolles Material, an dem die
Ja.
Kinder Riesenfreude haben. Und genau, deswegen wollen wir uns
Erwachsene
die mal
auch,
anschauen.
hallo?
Ja,
Also,
genau.
der an den Dingern vorbeigeht und die nicht wenigstens mal in die Hand nimmt.
Genau.
Ja.
Ja, wollen wir loslegen mal mit dem ersten Teilbereich, Julia, Figur-Grundwahrnehmung. Kann ich
Lass
vielleicht noch
uns
mal kurz
loslegen.
Genau, was zum theoretischen Hintergrund sagen. Und dann kannst du ja vielleicht übernehmen mit einer Spielidee, mit einer
Ja.
Fliegenklatsche. Genau, der erste Teilbereich, den wir uns rausgepickt haben, ist die visuelle Figurgrundwahrnehmung. Und ich finde eigentlich das Wort fast schon ganz gut, was damit gemeint ist. Es ist einfach die Fähigkeit, ja, aus einem komplexen visuellen Hintergrund sozusagen eine bestimmte visuelle Information, ja, also eine Figur wird das eben genannt innerhalb dieses Begriffs, die halt herauszufiltern und alles andere, was gerade nicht wichtig ist, auszublenden. Also das ist zum Beispiel wichtig, um in der Schule die Schrift an der Tafel erkennen zu können. Ja, ist ja was eigentlich sehr Banales, aber ist gar nicht so selbstverständlich. Ja, es braucht einen gewissen Kontrast zwischen dem Hintergrund der Tafel und eben der Farbe der Schrift, ja, damit wir da wirklich unterscheiden können, okay, Tafel ist Hintergrund, darauf konzentriere ich mich nicht. Ich nehme jetzt nicht jede Kerbe wahr oder jeden, weiß nicht, Kratzer, obwohl die neuen Tafeln sind ja meistens auch schon inzwischen digital, aber auch nicht überall. Und da ist natürlich auch die gleiche Situation, ja, ich brauche einen Hintergrund und eine Schrift, die ich davon abheben kann. Und diese Fähigkeit, die Schrift als Vordergrund zu erkennen, das nennt man Figurgrundwahrnehmung. Und das ist beispielsweise auch wichtig, um sich in einem Buch zurechtzufinden, auf einem Arbeitsblatt, ja, wo ja immer der Inhalt sozusagen, ja, also die Schrift, die Bilder den Vordergrund bilden und das Papier sozusagen den Hintergrund, ja. Also diese Fähigkeit ist gemeint. Und Kinder mit Schwierigkeiten, die haben dann oft Probleme damit, sich eben auf komplexen Hintergründen zurechtzufinden. Also die übersehen dann zum Beispiel, wenn ein Teppich gemustert ist oder eine Tischdecke oder so und da was drauf liegt, dann kann es sein, dass die einfach Dinge übersehen oder Schwierigkeiten haben, dann Sachen herauszusuchen, ja. Oder die finden sich auf Wimmelbildern zum Beispiel nicht so gut zurecht, ja, haben mit Schwierigkeiten, da den Ball zu finden auf einem komplexen Bild oder so, ne. Und kommen eben auch in der Schule dann mit vollen Arbeitsblättern oder irgendwie unübersichtlich gestalteten Seiten, die es auch immer noch gibt in vielen
Ja,
Lehrwerken,
das hatte ich auch gerade
kommen da nicht gut
kritisieren,
klar,
ja.
ne? Und genau, das ist diese Fähigkeit. Und die wollen wir uns jetzt nochmal anschauen mit einem Spiel mit Fliegenklatschen. Wie ist denn das möglich, denkst du dir jetzt
Ja.
vielleicht?
Und zwar haben wir uns gedacht, wir suchen uns mal ein Spiel raus. Das kennst du vielleicht, wenn du auf Piratenreise schon gehst. Wenn du noch nicht auf Piratenreise gehst, dann lernst du das Spiel jetzt kennen. Das heißt nämlich Käfer fangen. Und für dieses Spiel brauchst du neben der Fliegenklatschen, also pro Kind eine Fliegenklatsche, brauchst du auch noch ein Memory-Spiel. Wenn du zufällig ein Memory-Spiel hast mit Tieren drauf, dann ist das super. Es kann aber auch ein Memory-Spiel sein, wo einfach Gegenstände drauf sind, überhaupt gar kein Problem. Und du sortierst die Karten, sodass du einen Teil, also dass du die Paare auseinander nimmst und immer zum Beispiel, wenn du da Katzen hast und Hunde und also wenn wir jetzt ein Tier-Memory nehmen, ja, dann liegt ein Hund, eine Katze, ein Schwein, ein Pferd in einem Reifen drin. Also die Karten legst du in den Reifen, sodass man auch die Tiere erkennen kann. Und das jeweilige andere Tier, also das Partnertier, hast du auf einem Stapel. Ja, also hast du Hund, Katze, Käfer und was habe ich noch gesagt, Pferd auf einem Stapel. Und ziehst eine Karte von diesem Stapel. Die anderen, also die Kinder, mit denen du das spielst, die haben alle ihre Fliegenklatschen in der Hand und dürfen nicht sehen, welches Tier du da gerade oder Gegenstand du gerade gezogen hast. Denn du beschreibst gleich diesen Gegenstand oder dieses Tier. Und die Kinder haben die Aufgabe, gleich mit ihren Fliegenklatschen diese Karte zu beklatschen, die gerade beschrieben wird. Das heißt, da hast du gleich auch noch ein paar andere Fähigkeiten mit drin, nämlich ganz stark Impulskontrolle und wirklich abwarten und zuhören, weil du beschreibst diesen Gegenstand oder das Tier natürlich nicht gleich so, dass man mit dem ersten Hinweis darauf kommt, was es jetzt sein könnte, sondern du versuchst es so zu umschreiben, dass es durchaus auch ein anderes Tier sein könnte oder ein anderer Gegenstand. Ja, also beschreibst zum Beispiel, dass es vielleicht rund ist oder vier Beine hat. Ja, das trifft auf viele Tiere zu oder Fell hat. Und die Kinder haben die Aufgabe eben abzuwarten und wirklich genau hinzuschauen, okay, welches Tier könnte das jetzt sein? Aber eben auch, wenn sie eine Idee haben, was es sein könnte, es dann auch zu finden. Und hier kommt dann eben die Figur-Grundwahrnehmung nochmal ganz besonders zum Tragen und dürfen dann, wenn sie wissen, welches Tier oder welcher Gegenstand da gerade beschrieben wird, eben mit ihrer Fliegenklatsche draufhauen und das beklatschen. Und das macht unglaublich viel Spaß. Und das kannst du natürlich dann so weiterführen, dass entweder du weiterhin die Tiere oder Gegenstände beschreibst oder du den Stapel weitergibst und die Kinder sich gegenseitig die Tiere oder Gegenstände beschreiben können. Das ist natürlich auch super, einfach auch eine schöne Fördersituation, weil es auch natürlich den Wortschatz nochmal fördert und du auch ganz viel beobachten kannst. Kleiner Tipp übrigens für den Umgang mit den Fliegenklatschen aus eigener Erfahrung. Ich habe es ja eben schon benannt, die haben einen hohen Aufforderungscharakter, damit diese Fliegenklatschen nicht, wenn ihr da im Kreis um zum Beispiel um einen Reifen sitzt und auf die Karte anschaut, damit da nicht ständig Fliegenklatschen irgendwie in irgendeinem Gesicht landen. Ich mache das immer so, dass ich sage, die Fliegenklatschen, die müssen hinterm Rücken versteckt werden, damit die Tiere, die wir gleich fangen wollen, damit die nicht schon wissen, dass da jetzt was kommt. Also die verstecken sich hinterm Rücken, das bringt die Ruhe rein, das als kleinen Tipp. Denn sonst kann es schon mal sein, dass irgendwie der linke oder der rechte Nachbar eine Fliegenklatsche aus Versehen durch das Wedeln irgendwie im Gesicht hat. Und das ist dann ein bisschen schade. Genau. Also das ist unser Spiel für die Förderung der Figur-Grundwahrnehmung. Also das Käferfang, so heißt das Spiel, ist wie gesagt aus der Piratenreise. Kannst du natürlich auch abwandeln, aber das wäre so eine Idee, also dass du etwas auf den Boden legst, wie zum Beispiel diese Karten und die Kinder mit den Fliegen klatschen, dann den jeweiligen Gegenstand oder dann das Tier heraussuchen sollen und draufklatschen dürfen.
Genau, ein großer Spaß immer.
Ja, total.
Okay, dann lass uns doch mal eine weitere Teilfähigkeit uns anschauen. Und da haben wir gedacht, nehmen wir uns doch mal die Visuomotorik vor oder man nennt es auch visuomotorische Koordination. Und ich vermute, das ist eine Teilfähigkeit, die ist dir schon ganz gut bekannt, beziehungsweise Teilfähigkeiten dieser Teilfähigkeit. Also du hast ganz sicher schon von der Auge-Hand-Koordination gehört, ja, vielleicht auch von der Auge-Fuß-Koordination. Ja, Visuomotorik oder visuomotorische Koordination heißt einfach nichts anderes, dass ich die Bewegung meines Körpers mit den Informationen, die ich über das Sehen aufnehme, dass ich die damit abstimmen kann. Das ist also eine Fähigkeit, die brauche ich, um zum Beispiel zu malen, um was auszuschneiden, um etwas aufzuheben, gezielt, ja, gezielt zu greifen, um was herauszusuchen, ja, vielleicht ein Puzzleteil, um einen Ball zu werfen oder zu fangen. Also in ganz, ganz vielen Situationen im alltäglichen Leben eigentlich ständig, ja, müssen wir ja unsere, also ständig, nicht nur eigentlich ständig, sondern ständig müssen wir die Bewegung unseres Körpers über die Augen ja steuern und koppeln, ja. Und das ist eben die Visuomotorik oder visuomotorische Koordination. Und in der Schule ist das natürlich wichtig fürs Schreiben ganz konkret, ja. Weil das Schreiben ist eine ganz feine Koordinationsleistung, wo wir wirklich auf kleinstem Raum feinste Bewegungen ausführen müssen, ja. Und dafür brauche ich eine gute Feinsteuerung natürlich. Da kommen noch andere Teilfähigkeiten rein, die wir auch schon in anderen Folgen besprochen haben. Ne? Eine gute Eigenwahrnehmung zum Beispiel über die Haut, aber auch über die Muskeln und Gelenke. Und die Kraftdosierung auch, ne, spielt eine Rolle. Aber eben nicht nur, sondern eben auch diese Abstimmung zwischen diesen Bewegungen dann mit dem Auge, damit wir da wirklich auch das aufs Papier bringen können, dann was wir wollen. Also eine ganz wichtige Fähigkeit, die wir auch super schon in der Kita gut fördern können auf unterschiedlichste Art und Weise. Ne? Also immer dann, wenn was herausgesucht werden soll oder Ball fangen und werfen zum Beispiel. Das ist zum Beispiel so eine Grundlage, also Kinder im Vorschulalter, ja, mit denen wäre es echt gut, auch so ein bisschen fangen und werfen zu üben. Oder Angelspiele oder sowas, ne, passt da rein. Und natürlich haben wir auch ein schönes Spiel mit Fliegenklatschen parat. Ein Spiel, das ich total liebe und das Julia gleich beschreiben wird. Das ist eins meiner Lieblingsspiele in der Lerntherapie, was auch die Kinder total lieben. Und was übrigens nicht nur die Auge-Hand-Koordination trainiert, sondern auch Augenfolgebewegungen. Julia, erzähl doch mal, was für ein Spiel meine ich?
Ah, es ist nämlich das heiß begehrte und einfach wirklich wundervolles Spiel und so schön einfach: Luftballon-Tennis. Dazu brauchst du Luftballons oder einen, zumindest einen Luftballon. Und eben, wenn ihr zu zweit spielt oder wenn du es mit mehr Kindern spielst, dann eben für jede Person, die mitspielt, eine Fliegenklatsche. Ich kenne das immer zu zweit, weil ich das auch aus dem therapeutischen Setting kenne. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das in einer Kreissituation auch mit mehreren Kindern spielt. Und es geht darum, dass der Luftballon mit den Fliegenklatschen hin und her geschlagen wird. Also wie beim Tennis halt. Und der Vorteil ist beim Luftballon, dass der ja eben relativ langsam unterwegs ist. Das heißt, dass auch Kinder, die da vielleicht noch Schwierigkeiten haben mit der Visuomotorik oder überhaupt mit der Koordination, einen großen Vorteil haben, weil eben der Luftballon recht langsam fliegt. Du kennst das bestimmt, das Phänomen, ja. Also wenn du auf einen Luftballon kannst auch noch so stark da draufhauen, der fliegt dann mal kurz ein bisschen schneller, aber wird dann ganz schnell auch wieder ausgebremst. Und ist dann eigentlich relativ langsam unterwegs, sodass die Treffsicherheit ziemlich hoch ist, wenn er jetzt nicht komplett in eine andere Richtung geschleudert wird oder geschlagen wird. Und das macht total viel Spaß. Und ich finde, es ist auch einfach ein Spiel, was super schnell gehen kann. Also ich habe das auch öfter mal in Situationen, in therapeutischen Settings gehabt. Wir haben irgendwie noch 5 Minuten Zeit. Komm, lass uns noch was gemeinsam machen. Lass uns noch einen Luftballon-Tennis spielen, weil es da kein Ende in dem Sinne gibt. Ne? Also da gibt es ja keine Verlierer, sondern macht das einfach gemeinsam. Und du hast es eben angesprochen, Sabine, ne? Auch die Die Augenfolgebewegung, natürlich muss ich da die ganze Zeit diesen Luftballon auch im Visier haben. Ja? Also bei so einem Spiel ist das ganz, ganz wichtig, die ganze Zeit auf den Luftballon zu schauen, was passiert mit dem. Und das ist eine super Förderung, weil du natürlich auch die Weit- und die Kurzsicht immer wieder trainierst. Also erst kommt der Luftballon auf dich zu, dann müssen die Augen arbeiten, das scharf zu stellen. Ja, dann triffst du den mit dem bestenfalls mit der Fliegenklatsche und verfolgst natürlich, wohin der Luftballon weiter fliegt, um dann wieder abschätzen zu können, okay, wie kann mein Partner, meine Partnerin, mit der ich ja gerade spiele, wo wird die wohl jetzt auf den Luftballon draufschlagen, um dann schon den nächsten Schlag vorzubereiten. Das ist alles natürlich unterbewusst, das machen wir ja nicht ganz bewusst im Kopf, das machen wahrscheinlich die Profi-Tennisspieler, aber beim Luftballon-Tennis muss man das nicht so bewusst machen. Und genau, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und man kann es auch noch abwandeln. Also wer vielleicht nicht in der Luft diesen Luftballon fliegen lassen möchte, sondern sagt, oh nee, das klappt vielleicht mit meiner Gruppe von Kindern noch nicht. Wir wollen erstmal eine Version nehmen, wo der Luftballon nicht oben lang fliegen soll oder ihr seid vielleicht draußen unterwegs. Dann würde sich ein Fliegenklatschen-Hockey anbieten, was du auch mit einem Luftballon spielen kannst oder zum Beispiel mit einem Wattebausch oder mit irgendwie so einem kleinen, kennst du, hast du bestimmt auch irgendwie so ein kleines Sandsäckchen, Bällchen, irgendwas, Wattebällchen, irgendwie sowas. Und kannst einfach, ja, sozusagen Hockey mit diesen Fliegenklatschen spielen. Also das Gleiche, was du mit dem Luftballon Tennis gemacht hast, spielst du eben auf dem Boden, sodass dann der Gegenstand, den ihr eben gewählt habt, einfach über den Boden, wie sagt man, geschossen wird. Ja? Und da kann man natürlich auch Tore aufbauen, wenn man möchte. Oder es geht einfach von einer Person zur nächsten. Also da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das macht auch einfach Spaß, weil ja, wir haben es ja schon erwähnt, Fliegenklatschen einfach so ein schönes Spielmaterial sind. Kleiner Tipp noch, wenn du wirklich mit Fliegenklatschen anfangen solltest zu spielen, hab ein paar auf Reserve da. Ich habe es auch schon ein paar Mal erlebt, dass die einfach dann doch kaputt gehen, leider, wenn man dann doch zu stark draufhaut auf zum Beispiel so einen Luftballon. Auch wenn man so denkt, ja, da passiert ja nicht viel oder es ist ja ein leichtes Material. Aber ja, das hatten wir schon öfter in der Praxis, dass die Fliegenklatschen dann doch zerbrochen sind. Das kann man dann wunderbar mit den Kindern nochmal bearbeiten und auch nochmal ausprobieren, wie doll muss ich dann wirklich draufschlagen und wird der deswegen wirklich sehr viel schneller, kommt der Luftballon deswegen so viel weiter. Ja, das ist auch ein schönes Experiment und erforschen, wie ich finde. Ist dir das auch schon öfter passiert, Sabine?
Auf jeden Fall. Also ich habe schon einige zerbrochene Fliegenklatschen. Ich habe jetzt inzwischen festgestellt, worauf ich achten muss, wenn ich Fliegenklatschen kaufe. Weil es gibt
ja, mit den Tipps.
Genau, also es gibt also diese Stelle, an der sie bricht, weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, Julia, das ist so eine ganz bestimmte Stelle, immer genau da eigentlich, wo dann ich weiß nicht, wie diese Schlagefläche, diese Klatschfläche anschließt. Also das ist eigentlich diese Bruchstelle, wo das ganz oft passiert. Und ich habe schon mehrere Fliegenklatschen ausprobiert. Im Augenblick habe ich welche, die haben so eine Blumenform. Die sind super stabil. Ja. Also sind echt richtig toll. Da ist noch keine kaputt gegangen. Aber ich hatte vorher auch schon welche, die zerbrochen sind. Und das ist wirklich erstaunlich, weil man denkt ja, man schlägt ja nicht mit so wahnsinnig viel Kraft auf den Ballon, beziehungsweise der Ballon hat ja keinen großen Widerstand, ne? Da gibt es ja eigentlich keinen großen Rückprall oder so, ja. Und trotzdem, wirklich, trotzdem passiert das genau in diesen Situationen. Man kann es eigentlich gar nicht glauben, aber ja, das kann wirklich passieren. Und darum, falls du gerade Lust hast, dir Fliegenklatschen anzuschaffen, weil du inspiriert bist von unseren Ideen, dann guck, dass du da möglichst stabile hast. Das sieht man eigentlich meist auch ganz gut, wenn man die so in die Hand nimmt und so ein bisschen anfasst, ob das eher haltbare sind oder so ein bisschen, ja, schnell zerbrechliche. Ich mag sie übrigens auch deshalb so, Julia, du hast vorhin gesagt, der Ballon fliegt ja so langsam. Das Lustige ist ja beim Luftballon-Tennis, ja, dass der Ballon nicht nur langsam fliegt, sondern der trudelt ja auch so unvorhersehbar. Und das passiert eben nicht nur, also generell ist das einfach der Flugcharakter eines Ballons, ja, aber es wird auch noch verstärkt durch die Fliegenklatschen, weil die haben ja sowas Eieriges oder sowas Schwingendes, Labberiges. Ne? Das macht es einfach wirklich besonders lustig und erhöht den Spaß, weil wenn man jetzt einen stabilen Schläger hätte, man könnte das Ganze natürlich ja auch mit einem Federballschläger spielen, aber es ist echt längst nicht so lustig, weil das Witzige kommt wirklich vor allem dadurch, dass die diesen wabbeligen Schwung haben, ne? Und dadurch kann man ja gar nicht mit der Kraft da drauf schlagen, beziehungsweise die Kraft wird nicht so übersetzt in die Bewegung, weil einfach diese Fliegenklatsche immer mitgeht. Genau, also echt ein ganz tolles Material. Eine kleine Abwandlung habe ich auch noch parat, und zwar eine kleine Abwandlung, bei der du noch so ein bisschen, ja, dieses Fokus halten und Aufmerksamkeit teilen oder quasi auf verschiedene Dinge gleichzeitig aufmerksam sein, so ein bisschen trainieren kannst. Da kommen wir zwar so ein bisschen weg von der visuellen Wahrnehmung, aber ich finde, es schadet ja nichts, auch immer so ein paar andere Aspekte, Förderaspekte noch im Kopf zu haben. Und zwar kannst du das Spiel auch spielen unter Ablenkung. Und damit meine ich, dass du, während die Kinder Luftballon-Tennis spielen und den Luftballon immer hin und her schlagen oder du auch mitspielst, kannst du irgendein Rätselspiel zum Beispiel machen, ja. Also beispielsweise Tiere raten, ja, dass du ein Tier Schritt für Schritt beschreibst oder irgendwas anderes, einen Gegenstand beschreibst, wo du nach und nach Hinweise gibst. Weil da sozusagen muss man zwei Dinge gleichzeitig tun. Ich muss eben diesen Ballon verfolgen und aufmerksam sein und gucken, dass ich den nicht aus dem Blick verliere und auch weiß, wann ich jetzt gerade dran bin oder der in meiner Nähe ist und ich den annehmen sollte. Und gleichzeitig muss ich eben mitdenken. Also das finde ich ganz super, um so ein bisschen so eine geteilte Aufmerksamkeit auch mal zu trainieren, die wir ja in der Schule auch ganz oft brauchen. Da müssen wir uns auch manchmal auf mehrere Dinge gleichzeitig konzentrieren, auch wenn das eigentlich nicht so in unserer Natur liegt. Ja, eigentlich ja, sind wir nicht so gute Multitasker als Menschen und können das gut gebrauchen, uns auf eine Sache zu fokussieren. Aber ja, oft im Leben, ja, ist es nötig, mehrere Dinge im Blick zu haben. Und das finde ich noch eine ganz schöne Erweiterung.
Ja, das ist eine schöne Idee, finde ich auch.
Genau. Wollen wir zum nächsten Aspekt gehen, Julia, oder hast du noch was zu
Nö,
ergänzen? Nö?
lass zum nächsten
Okay.
gehen.
Dann nehmen wir den nächsten Teilbereich. Es gibt ja mehrere, aber wir haben gesagt, wir begrenzen uns mal auf drei, sonst wird die Folge ewig lang. Nehmen wir mal die Raumlage dazu. Begriff hast du vielleicht schon gehört. Ja, der beschreibt sozusagen die Fähigkeit, die Lage eines Gegenstandes in Beziehung zu mir selbst zu erkennen, ne? Also ist was links von mir, rechts von mir, vor mir, hinter mir und so weiter, ja. Das heißt also, um die Raumlage bestimmen zu können oder angeben zu können, brauche ich natürlich dann auch eine Sicherheit mit diesen ganzen Begriffen wie rechts, links, oben, unten und so weiter und muss eben auch mit diesen Präpositionen so ein bisschen klarkommen, ne? Auf, neben, zwischen und so weiter. Und das ist eine wichtige Fähigkeit, gerade in der Schule, weil wir dort ja mit visuellen Zeichen konfrontiert sind, die auch eine räumliche Dimension haben und eben auch eine Raumlage. Ja, also viele Buchstaben unterscheiden sich ja gerade nur in Bezug auf ihre Raumlage. Da haben wir schon mal eine Folge zu aufgenommen, warum das B ein fieser Buchstabe ist. Kannst ja gerne noch mal reinhören, falls du die noch nicht kennst. Das kleine B zum Beispiel, ja, ist ein Zeichen, das besteht aus einem Strich und einem Bauch. Und je nachdem, wie ich diesen Buchstaben drehe, ja, kann das aber auch ein P, ein Q oder ein D sein. Und das ist gar nicht so einfach, das unterscheiden zu können. Dazu brauche ich eine gute Sicherheit in der Raumlageunterscheidung. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Kinder da sicher werden und auch vor allem im Vorschulalter auch mit diesen Begriffen rechts und links lernen, klarzukommen und das wirklich sicher unterscheiden können. Und da tun sich viele Kinder sehr, sehr schwer. Kleiner Tipp am Rande übrigens in unserer Mini-Piratenreise, die können wir ja unter der Folge nochmal verlinken. Da haben wir übrigens da gibt es auch ein Spiel enthalten, wo es um die Rechts-Links-Unterscheidung geht. Und da haben wir ein Bonusvideo mit reingepackt zum Thema Rechts-Links-Unterscheidung, wie du es erarbeiten kannst. Das nur am Rande. Das ist jedenfalls einfach ganz, ganz wichtig, dass die Kinder das gut können. Und auch dazu haben wir uns ein kleines Spiel überlegt, dass du mit Fliegenklatschen spielen kannst. Julia, erzähl doch mal.
Ja, hier brauche ich ein bisschen deine Hilfe, Sabine, weil wir ganz viele Ideen dazu gestern hatten oder einige Ideen. Also ich kann mich noch daran erinnern, wir haben ja gestern überlegt, okay, welche Spiele können wir uns noch überlegen, wie man genau dieses Thema aufgreifen kann mit Fliegenklatschen. Wir haben uns geeinigt auf ein Spiel, wir haben es mal liebevoll übers Feld genannt. Du kannst dir natürlich auch einen anderen Begriff dafür oder einen anderen Spielnamen dafür ausdenken. Und es ist ähnlich wie das Spiel, wieder Bezug nehmend auf die Piratenreise, wie zum Beispiel die Lichtung der Riesenpilze. Vielleicht kennst du das Spiel. Ich beschreibe es jetzt aber mal anhand unserer Idee jetzt mit dem Fliegenklatschen. Du könntest zum Beispiel Felder auf den Boden ablegen. Wir haben das bei dem Piratenreisespiel so gemacht, dass wir so Moosgummi heißt das.
Genau.
Papier ist es auch nicht. Oh Mensch, heute habe ich Wortfindungsstörung.
Ja, das heißt, glaube ich, einfach nur Moosgummi. Ich glaube, es gibt gar kein, es ist wie so ein Schaumstoff eigentlich, ne? Aber
Genau,
eben
so in
Moosgummi.
A4, ne, gibt es das
Ja, genau.
A4-Größe und kannst sie einfach in so einem Neunerfeld, also 3x3 Felder nebeneinander und untereinander hinlegen. Und dann brauchst du auch wieder eine Fliegenklatsche. Das musst du aber auch nicht mit Moosgummi machen. Ne? Du kannst natürlich auch andere Felder nehmen. Vielleicht hast du verschiedenste Teppichfliesen. Auf jeden Fall, dass du irgendwie ein Raster auf den Boden legst. Genau, wir wollten das mit einem Raster machen. Jetzt habe ich es
Genau,
wieder.
Klebestreifen, eigentlich Malerkrepp hatten
Natürlich,
wir gesagt, ne? Das ist
Klebestreifen,
eigentlich am
natürlich.
einfachsten.
Unser zweitliebstes oder auch eigentlich mitliebstes Material. Okay, vergiss, also du kannst das mit dem Moosgummi machen, aber noch viel besser. Na klar, dafür haben wir doch sogar noch was vorbereitet. Oh Mann. Du kannst also mit Malerkrepp oder Kreppband einfach ein Rechteck auf dem Boden abkleben oder abkleben lassen durch die Kinder. Oder also vielleicht wird es auch ein Quadrat. Wenn man 4x4 Felder macht, dann könnte es auch ein Quadrat werden, je nachdem, wie die Kinder das abkleben. Und es dann so machst, dass du auch wieder zum Beispiel, also natürlich die Fliegenklatschen hast, aber brauchst dazu noch etwas, was du über den Boden pullern kannst, ohne dass es von allein sehr viel Schwung bekommt. Also ein Tischtennisball wäre jetzt ungünstig. Hier wäre zum Beispiel wieder so ein, ja, so ein Hacky-Sack oder auch ein Watte, irgendwie so ein Wattebausch wäre gut. Also irgendetwas, was du mit der Fliegenklatsche über den Boden schieben kannst. Ähnlich wie bei dem Fliegenklatschen-Hockey, was wir dir vorhin schon beschrieben haben. Und dann kannst du Vorlagen von uns nutzen, die wir dir hier auch in den Shownotes noch verlinken. Und auf diesen Karten, die wir dir hier hinterlegt haben, wirst du auch das Feld quasi einmal in klein sehen. Also dieses 4x4-Felder-Feld wirst du sehen. Und da sind Pfeile drauf. Und das kann dann so aussehen, dass ein Kind ganz links unten in der untersten Ecke mit seiner Fliegenklatsche und seinem Wattebausch steht und ein anderes Kind, ein Helferkind, diese Beschreibungskarte mit diesem Feld und den Pfeilen drauf in der Hand hat und das Kind, was gerade im Feld steht, von einem Punkt zum nächsten ja, manövrieren soll. Also Kommandos geben soll, jetzt einen Schritt nach rechts. Ein Feld nach vorn, zwei Schritte nach links oder wie auch immer. Ja? Also, dass am Ende das Kind an einem Punkt steht mit seiner Fliegenklatsche und seinem Wattebausch, was es dorthin transportiert hat, indem es es über den Boden geschoben hat. Und dann kann man eben am Ende schauen, steht es denn an der richtigen Stelle da, wo es auch hin sollte. Ja? Das kannst du in der Form machen. Vielleicht hast du auch noch andere Ideen. Du kannst das eben auch machen mit den Farben, von denen ich eben gesprochen habe, also mit unterschiedlichsten Farben auf dem Boden. Und dann soll das Kind eben, was Helferkind ist, ein Kind, was im Feld steht, zu einer anderen Farbe rüber hinweisen. Ja, also dass es eben auch wieder zwei Schritte nach vorn geht und dann vielleicht einen Schritt nach rechts und dann steht es zum Beispiel auf dem orangenen Feld und dann kann man eben schauen, ob es auch das Feld ist, was sich das Kind, was es erklärt hat, auch meinte. Genau. Was hatten wir noch
Genau.
für Ideen? Irgendwie ist mir so, als hätten wir noch
Ja, ich finde auf jeden Fall,
Ideen.
es ist, genau, es gibt so ein bisschen verschiedene Abwandlungen dazu, ne? Also du kannst es entweder so spielen, wie Suja gerade beschrieben hat, dass du das Feld recht groß klebst und das Kind wirklich mit der Fliegenklatsche und dem Wattebausch durch die Felder läuft. Du kannst das Feld natürlich auch ein bisschen kleiner gestalten. Sagen wir mal so 1 Meter mal ein Meter. Und das Kind muss sich dann quasi ein bisschen strecken mit seiner Fliegenklatsche und den Wattebausch durch die Felder schieben. Also geht nicht selber durch das Feld, sondern nutzt quasi die Fliegenklatsche eben wirklich als Verlängerung seines Arms, ja, um den Wattebausch da so rüber zu schieben. Du kannst natürlich auch, also beziehungsweise nicht du kannst, sondern ich finde nochmal ganz wichtig, vielleicht nochmal den Einschub dabei, gerade in Bezug eben auch auf diese Raumlage-Wahrnehmung. Ganz wichtig ist, dass die Kinder alle auf der gleichen Seite stehen, ja, damit sie wirklich die gleiche Blickrichtung haben und die Begriffe links und rechts eben für sie auch identisch sind. Und gleichzeitig kannst du das eben, das wollte ich nämlich eigentlich, darauf wollte ich noch hinaus, auch da schon thematisieren, wenn dann die Kinder, zum Beispiel, es wäre auch möglich, dass du an allen Seiten ein Kind verteilst, ja. Also es gibt vier Seiten eines Quadrates, wir haben ja gesagt, das ist ein Raster aus 4x4 Feldern und an jede Seite stellt sich ein Kind, bekommt einen Wattebausch und ein fünftes beschreibt sozusagen mit diesem Pfeilplan, den wir dir wie gesagt verlinken, den Weg, den der Wattebausch da durchnehmen soll. Das bedeutet ja jetzt nun, wenn jedes Kind an einer anderen Seite steht, dass der Wattebausch in verschiedene Richtungen jeweils, ne, der eigene Wattebausch transportiert wird. Und da kannst du super thematisieren, dass eben links und rechts und so weiter und nach vorne und nach hinten, dass das halt immer was damit zu tun hat, wie ich selber gerade bin, ne? Also aus welcher Richtung ich selbst gucke und dass das sich verändert, je nachdem, wie ich eben, also aus welchem Blickwinkel ich schaue. Und ich sage das deshalb nochmal, dass es so wichtig ist, weil ich erinnere mich noch total gut an eine Situation als Kind, als ich selber in der Vorschule war. Im Kindergarten, Julia, ich habe es ja auch mal erzählt. Ich glaube, ich habe auch mal, ich habe es auch, glaube ich, mal im Newsletter beschrieben. Ich erinnere mich noch total daran, wie wir so an einem Tisch saßen. Es war so eine Art, ja, Vorschulstunde, oder ich erinnere mich nicht mehr so genau, wie das war. Auf jeden Fall ging es darum, rechts und links zu üben. Und jedes Kind von uns hatte so eine dunkelgrüne Plastikmatte vor sich. Ich habe noch genau vor Augen, wie das aussah, wie wir da saßen. Und es war so ein länglicher Tisch, das heißt, an einer langen Seite saßen Kinder und gegenüber nochmal Kinder. Und wir hatten so Stäbchen, diese typischen Rechenstäbchen, die du bestimmt auch kennst, so kleine Holzstäbchen, und sollten dann immer nach Ansage der Erzieherin zum Beispiel 3 Stäbchen nach rechts legen und 4 nach links oder so, ja. Und ich konnte das überhaupt nicht. Ich war wirklich mega gestresst, weil ich konnte einfach rechts und links nicht unterscheiden. Ich wusste aber, meine Freundin Anne-Kathrin, die hat das drauf. Ich weiß genau, wie das geht. Und die saß mir gegenüber. Und da habe ich gedacht, super, prima, ich mache das einfach wie Anne-Kathrin. Wenn sie ihre Stäbchen auf die eine Seite legt, dann lege ich die einfach auch dahin. Und dann habe ich das eben gemacht, meine Stäbchen quasi immer gespiegelt, ja, ihren Gegenüber gelegt und habe dann nicht verstanden, warum dann die Erzieherin kam zu Anne-Kathrin und sagt, super, richtig. Und zu mir, Sabine, das stimmt aber nicht. Und ich habe es nicht verstanden. Ja, es hat echt lange gedauert, bis da der Knoten geplatzt ist. Und um das zu verstehen, muss ich eben erstmal wirklich erfahren haben. Und dafür brauche es eben Modelle, die mir das auch ja, präsentieren und vormachen und auch verbalisieren. Ja, da brauche ich eben eine Situation, in der mir das bewusst wird durch die eigene Erfahrung. Und das kannst du zum Beispiel mit dem Spiel durchaus, wenn die Kinder schon rechts und links grundsätzlich können. Ja, vorher würde ich das nicht machen. Kannst du das natürlich in dieser Erweiterung, dass du wirklich dann mal die Blickrichtung der Kinder änderst, kannst du das super zeigen. Ja, dass rechts und links eben immer mit der eigenen Perspektive zu tun hat und dass mein Rechts, ja, wenn ich jetzt Julia gegenüber sitze, ein anderes Rechts ist als Julias Rechts, nämlich ihr Links.
Ja.
Also das ist natürlich wirklich total wichtig, weil später, wenn es dann um die Buchstaben und Zahlen geht und man sich dann merken soll, okay, beim kleinen B ist der Bauch rechts, ja, dann muss ich natürlich wirklich wissen, wo ist auf mich bezogen jetzt der Bauch, damit ich das Wort dann auch oder den Buchstaben dann auf dem Papier dann auch richtig darstellen kann.
Ja, ich mag die Geschichte total gern. Also, als ich die das erste Mal von dir gelesen habe, dachte ich, ah ja, ich kann es mir richtig vorstellen. Die kleine Sabine, wie sie da in der Kita sitzt.
Echt, mein Kopf hat geraucht. Ich war voll im
Doch,
Stress und habe nicht kapiert,
unglaublich.
was mache ich denn falsch? Ich mache es doch genauso wie Anne-Kathrin. Mann, oh
Ja,
Mann.
das sind so tolle Aha-Momente, die dann nachher so,
Ja.
ah, so funktioniert das. Jetzt habe ich es kapiert. Ich
Ja,
liebe Momente,
genau. Aber
wirklich.
es hat echt gedauert. Ich weiß auch noch genau, wie ich es gelernt habe. Also einmal gab es wirklich eine lange Phase, wo ich das nicht kannte. Ich weiß auch, dass ich für die, es gab immer Tischdienst, dass ich mir dann immer, man konnte dann immer wählen, mit wem möchte man das gerne machen, Tischdecken. Da habe ich dann immer eben auch Anne-Kathrin gefragt, wollen wir zusammen? Habe dann gesagt, okay, ich mache die Teller, du das Besteck, okay? Ich habe es echt vermieden, weil ich das irgendwie, das war wirklich ein Angstthema für mich. Und ich erinnere mich noch, dass ich das dann mit dem Herzschlag begriffen habe. Ja, also inzwischen haben wir ja gute andere Tricks, wie man es auch noch lernen kann. Aber das sozusagen, wo ich auf welcher Seite meiner Brust ich das Herz deutlicher spüren kann, das hat mir dann geholfen. Obwohl das echt, da musste ich immer stehen bleiben, ne? Auf
Ja,
der Brust.
krass.
Also das ist jetzt nicht unbedingt so wirklich der super Trick, aber das war dann erst in der Grundschule, dass ich das dann konnte. Ja.
Krass. Oh Mann. Ja, also du siehst, mit ganz einfachem Material kann man zum Beispiel die visuelle Wahrnehmung fördern. Wir haben ja noch ganz, ganz viele andere Ideen hier auch in unserem Podcast schon eingestreut, wie du mit einfachem Material ja Teilfähigkeiten fördern kannst, die nachher für die Schule wichtig sind, aber generell natürlich auch für die Kinder oder auch für Erwachsene, fürs Leben wichtig sind. Schau gerne mal rein. Wir haben hier ganz viele Spieletipps im Podcast verteilt. Also wenn du da noch mal mehr Inspiration möchtest, dann schau noch mal in die anderen Folgen rein. Ansonsten, wenn du gerne noch ein Material von uns haben möchtest, wir haben ja auch das Spiel Wasserblumen aus der Piratenreise in unserer Schatzkiste für dich hinterlegt. Das ist auch Material mit Formen. Das kannst du dir mal anschauen. Da wird auf jeden Fall auch die Figur Grundwahrnehmung gefördert. Das ist einfach auch ein super Spiel. Es macht total viel Spaß. Da haben wir auch einen Blogartikel zugeschrieben. Das verlinken wir hier alles auch nochmal dazu. Und wie gesagt, die Schatzkiste, wie du da hinkommst, das verlinken wir dir hier auch. Da kannst du dir das Material einfach downloaden und es einfach mit den Kindern ausprobieren. Und wenn du jetzt denkst, boah, das Thema visuelle Wahrnehmung ist eigentlich total spannend und ich würde auch gerne mal die anderen Teilbereiche kennenlernen und mein Wissen noch mal ein bisschen auffrischen und die Fachbrille polieren und auch eigentlich noch die anderen Fähigkeiten und Basisfähigkeiten für die Schule mir noch mal genauer anschauen, dann ist vielleicht unser Workshop auch für dich genau das Richtige. Unser Workshop zum Haus der Schulfähigkeit, da schauen wir uns ja alle Fähigkeiten an, die es fürs Lesen, Rechnen und Schreiben nachher braucht, wie du die auch mit den Kindern fördern kannst, warum die überhaupt wichtig sind, was es da so mit der Theorie auf sich hat. Wir versuchen das ja immer sehr einfach zu erklären, ohne viele Fachbegriffe, sondern so, dass man es eben auch selber einfach ja auch nutzen kann, um es auch in einfacher Sprache den Eltern weiterzugeben. Denn wir wissen, das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von dir als Erzieherin oder Erzieher und ja, da auch die Eltern mit ins Boot zu holen, damit du das ganze Ding nicht alleine wuppen musst, sondern ihr einfach gemeinsam auch die Kinder bestmöglich unterstützen könnte. Also unser Workshop, den verlinken wir dir ja auch nochmal, falls du dir den mal anschauen möchtest und noch ein bisschen die Theorie wieder auffrischen magst, dann schau doch da gerne mal vorbei. Hat Spaß gemacht, Sabine. War
Genau.
schön. Ich liebe
Jetzt nix wie los in die
Fliegenklatschen.
nächste Drogerie, Fliegenklatschen kaufen.
Ganz genau. Viel
Weiß schon noch
Spaß beim
keinen.
Ausprobieren.
Ganz genau.